Blattquadrat Episode 9. Heute mal was ganz Besonderes, nämlich eine Dreierrunde zusammen mit Falco Löffler, dem weltberühmten Game-Autor, der unter anderem an so aktuellen Titeln wie Venetica mitgemacht hat oder auch Jack Keane oder Ankh oder Schlag mich tot. Und zur Feier des Anlasses haben wir uns ein paar besondere Sachen für euch ausgedacht. Wir haben uns überlegt, was unterstreicht das Ganze mehr als ein schnupfig nasaler Moderator, wie ich einer bin, und zusätzlich noch eine ekelhaft garstige Skype-Verbindung mit vielen Aussetzern, plus Störgeräusche, Auftritte von zufälligen Passanten, einstürzende Mauern und so Sachen. Also quasi irgendwie alles, was von dem doch recht passablen Content ablenken würde, was wiederum passt, weil passabler Content und Blattquadrat sind einfach unvereinbar. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit mir, dem Lex und Falco Löffler. So, wir haben jetzt bei uns zu Gast den Falco Löffler, ein Stern am Games-Himmel in unserer bescheidenen Bude. Hallo.
Hallo.
Grüß dich, Falco.
Hallo allerseits.
Wir freuen uns sehr, dass du heute Abend dich bequemt hast, in unsere schäbigen Bruchbude hier vorbeizugucken und ein wenig deine Genialität mit uns zu teilen.
Ich komme immer gern nach München, also vor allem dank Skype ist der Weg nicht mehr so lang wie früher ohne Skype.
Ja, okay.
Wir sind ja sogar auch ein bisschen in Berlin, möchte ich auch hier nochmal anmerken. Ne?
Also, ja, ich bin ja auch mit einem Fuß gerade in Berlin, also das merkt man auch so im Schritt, sage ich mal.
Es spannt
etwas.
Es fängt ja schon mal gut an, dann, okay, fühl dich wie zu Hause, Falco.
Ja. Wunderbar, okay, wer ihn nicht kennt, der ist doof. Und außerdem macht er sozusagen Story-Geschreibsel und Story-Consulting für Spiele, schreibt Romane und was nicht noch alles. Also fürchterlich interessantes Feld. Ich weiß gar nicht, ob wir das so kurz alles angerätschen können, aber man kann es ja mal probieren. Schleim, Schleim. Falco, was mich als erstes interessieren würde, was war denn so der Moment, als du gemerkt hast, hey, ich könnte doch eigentlich für Spiele was schreiben und dafür Geld verdienen, das wäre doch voll geil. Kannst du dich da erinnern, was war so der Moment, als die Idee in dir keimte?
Also den Moment gab es durchaus, allerdings ans Geld habe ich damals nicht gedacht. Man muss sich das eher so vorstellen, dass ich als so 13-, 14-Jähriger ganz klassisch damals in den 80ern mit dem C64 anfing. Und im Gegensatz zu vielen anderen Kolleginnen und Kollegen stand mir nicht so der Sinn nur nach den Actionspielen. Also mich haben die Adventures schon von Anfang an gereizt. Hey. Und zu dieser Zeit gab es halt auch noch massig Text-Adventures.
Ja, ich erinnere mich auch noch.
Die habe ich, also ich habe meine ganzen Englischkenntnisse auch so aufgebaut. Also ich habe dann ein Wörterbuch genommen und ein Infocom-Adventure gespielt und so mein Englisch gelernt. Ich habe letzten Endes auch Englisch studiert, also ist schon der Vorteil zu sehen. Sehr aber geil. Als ich dann selbst anfing, ein bisschen zu programmieren, schlicht aus Neugier heraus, kann ich sowas auch, habe ich schnell festgestellt, mit Grafik kann ich gar nichts, mit Sound kann ich auch nichts. Also mit Basic kann man wunderschön mit dem Printbefehl Text ausgeben und mit Input kann man einen verlangen und mit If, Then und For, Next kann man wunderbar Kausalketten aufbauen. Also ein Text-Adventure kann ich doch mal programmieren. Davor stand aber erstmal die Arbeit, was will ich da eigentlich erzählen? Also habe ich mir eine ziemlich wirre Science-Fiction-Geschichte ausgedacht. In Vorbereitung habe ich die erstmal ausformuliert wie eine Art Komplettlösung. Und es war dann letzten Endes die erste Geschichte, die ich geschrieben habe.
Okay, das wollte ich jetzt gerade fragen. Das war auch das erste Mal, dass du tatsächlich dich hingesetzt hast und hey, ich schreibe mal was.
Ganz genau. Das war dann wirklich so der Auslöser. Also ich habe nicht angefangen zu sagen, ich schreibe jetzt Romane, sondern ich schreibe jetzt Adventures. Cool. Und das scheiterte dann relativ schnell an meinen mangelnden Programmierkenntnissen. Aber ich habe gemerkt, der Spaß am Schreiben, der ist vorhanden. Also gehe ich doch lieber in diese Richtung. Und natürlich kam dann gleich der Ehrgeiz, jetzt schreibe ich aber einen Roman. Und das war dann schon mit 14 dann der erste umfangreiche Science-Fiction-Roman. Umfangreich im Sinne von, ich weiß nicht, vielleicht 30 Seiten oder so.
Aber so umfangreich.
Subjektiv für einen 14-Jährigen war das natürlich der erste große Roman. Und dabei bin ich dann geblieben. Also mit Programmieren, ich habe es dann am Amiga noch mal kurz probiert, aber da habe ich ganz schnell die Mauer getroffen und habe gesagt, okay, ich bleibe erstmal beim Schreiben, mal sehen, wo das noch hinführt. Und ja, es hat zu euch geführt letzten Endes.
Ja, da kann ich mich ja total mit identifizieren. Ist ja wunderschön, weil ich kann mich auch noch an die Text-Adventures erinnern. Ich habe auch letztens mal so ein bisschen recherchiert, was war so das Älteste, was ich jemals da gespielt habe. Und das ging dann wirklich auch so eigentlich zu diesen Infocom-Geschichten zurück. Und ich kann mich auch noch erinnern, wie ich so mit so in der ersten, zweiten Klasse so mit meinem Stümper-Englisch für meine Freunde irgendwelche Spiele falsch übersetzt habe. Und ich habe auch noch irgendwo einen Eimer im Keller liegen mit angefangenen Möchtegern-Romanen. Meistens habe ich immer so DIN A4 Seiten zusammengetackert und habe da die ersten 2 Seiten vollgeschrieben. Und die restlichen 50 Seiten waren dann weiß. Davon habe ich ungefähr, glaube ich, 20 im Keller liegen.
Aber sicher viel Zeit investiert in die Überlegung, wie soll der Titel sein und vielleicht auch so ein bisschen das Titelblatt entworfen und so weiter.
Ja,
ne?
Ja.
Ich finde das, echt cool. Also da gehen wir in einen Reigen zusammen, weil ich habe, ehrlich gesagt, mein Englisch hat auch bei mir angefangen mit Text-Adventures. Also das auch nicht sehr unhilfreich war quasi auch Monkey Island gewesen damals für mich, so gerade der erste Teil. So mit dem Push und Pull, ne? Das sind ja so ganz klare Befehle halt. Und dann, also über dieses Push und Pull und Talk to und Open und Close, das waren so meine ersten Kontakte damit. Und das war immer sehr interessant, weil du quasi auch immer Open Door, ne? Oder Talk to wem auch immer. Und da hast du dir automatisch, ob du es wolltest oder nicht, halt quasi schon ein bisschen Englisch drauf geschafft. Fand ich sehr interessant. Also,
da konnte man auch mal eine Notsituation im Urlaub mit durchstehen, mit so einem Vokabular. Open Door, ja. Pull Lever, Call Police.
Ja, Call Police, genau. Ja, schön.
Sehr gut.
Ja, give money to Robber und so. Ja,
genau. Two-Headed Squirrel oder so Sachen. Ja,
wie heißt denn dieses eine Text-Adventure? Ich müsste es eigentlich wissen, als toller Profi, der ich mich eigentlich ausgebe. Heißt es Us, dieses Text-Adventure? Dieses so ein gruseliges Text-Adventure mit so 2 bösen Augen auf dem Cover drauf?
Das war Us, als die Geister Mürbe wurden, von Guido Henkel, von Ariola Soft veröffentlicht 1988.
Voll der Pro hier, okay.
Genau, das war jetzt vorher nicht abgesprochen, das weiß ich zufällig, weil ich damals selbst mein sauer erspartes Geld für das Ding ausgegeben habe.
Okay, aha.
Und ich kann mich auch noch erinnern, ich saß vor dem Titelbildschirm und dachte, der Rechner hatte sich aufgehangen und hab innerlich schon gekocht. Bis ich gemerkt habe, man muss eine Taste drücken, damit es weitergeht. Und ja, ich habe sogar durchgespielt damals. Und
ja,
Guido Henkel hat ja auch eine interessante Karriere gemacht. Also sein erstes Adventure, wie hieß es? Halloween, wie Halloween, nur mit Doppel-O, war ja in der ASM. Die kennt ihr sicher auch noch, aktueller Softwaremarkt.
Ja, irgendwie die ASM.
Das Leserspiel des Monats oder so. Und wurde dann von ich glaube auch von Ariola Soft rausgebracht. Dann kam Us, dann kam, wenn ich mich recht erinnere, die Drachen von Lars. Und dann, ich weiß nicht, ist er irgendwie nach Amerika gegangen und hat Planescape Torment gemacht, dieses Rollenspiel.
Ja, das
und, ich mag den Falco, der hat voll die Ahnung.
Und
der
vorher oder nach, ja, ich will es nicht noch weiter angeben, aber doch, ich mach's trotzdem. Vorher ja, oder mal. Nachher hat er ja auch noch diese Firma Attic in der Nähe von Stuttgart mitgegründet. Ich weiß gar nicht, was er heute macht. Das würde mich auch mal interessieren. Nachher gleich mal in Wikipedia nachgucken, ne?
Ja, den haben wir nächstes Mal dann im Podcast.
Ich wollte gerade sagen, den haben wir dann nächstes Mal im Podcast.
Andere Leute ausgraben, ja.
Genau.
Cool.
Ja, das ist ja echt, das führte jetzt ja viel weiter als befürchtet.
Ein kleines Wikipedia, der Falco.
Ja, zumindest, also es ist eins meiner schrecklichen Hobbys, dass ich irgendwie meine alte Powerplay-Sammlung nicht wegwerfen kann. Und die alte ASM-Sammlung auch nicht. Also ja, da hängt schon viel dran. Also so die... Ich kenne noch irgendwelche seltsamen C64-Spiele aus den mittleren 80er Jahren. Da weiß ich noch, wie die heißen und welche ASM-Wertung die hatten. Aber ich weiß nicht, was irgendwie, sagen wir mal, auf Platz 5 in den aktuellen Charts steht. Und ich habe sicher auch keine Zeit, das zu spielen. Ja, das ist der Preis des Alters. Ich gehe jetzt auch auf die...
Da bin ich übrigens mit dir. Also meine Powerplay, meine erste, das ist auch die erste wirklich gewesen, die rauskam, die habe ich auch noch. Also da bin ich vollkommen mit dir.
Wenn das die mir fehlt, können wir vielleicht einen Deal machen. Weil eine einzige Ausgabe, nämlich die allererste, fehlt mir noch.
Okay. Da kommen wir vielleicht nochmal zusammen, ja.
Also meine alten Powerplays sind total zerfetzt. Also ich habe sie mal irgendwann aus dem Altpapier gerettet, als mein älterer Bruder sie dann entsorgen wollte. Ich habe so die Jahre irgendwie 86 bis 88, da kann ich mich noch bewusst viel dran erinnern.
Das sind ja auch die wichtigen Jahre, sage ich mal, oder die prägenden Jahre zumindest für gewisse Leute.
Da kamen ja auch keine Games mehr danach, oder? Jetzt sind wir mal ehrlich, wir sind hier unter uns.
Ja, genau. Also ach, die jungen Leute heute, was die alles spielen, die lernen kein Englisch mit den Spielen. Die spielen das bequem auf Deutsch, die geben sich keine Mühe dabei.
Wir mussten damals noch 40 Kilometer durch den Schnee laufen zu einem Computerspiel. Die bestellen heute alles auf eBay.
Ja, geht gar nicht. Und
Wir konnten auch damals nicht Spiele einfach raubkopieren oder so. Nein, nee, nein.
Nee, nee, wir haben mit so einem Holzstock gespielt und einem Stein. Da hatten wir stundenlang Spaß.
Ja, so oder so ähnlich. So, jetzt weißt du auch, warum unsere Podcasts immer so lange dauern. Ne? Ja, das ist bei Frage 1.
Lex, du musst verstehen, das ist jetzt das erste sinnvolle Gespräch, was ich jemals in unserem Podcast führe. Deswegen musst du mal erlauben, dass das ein bisschen ausartet.
Okay, natürlich.
Okay, Frage 2 bitte, ja?
Nein, nein, ich wollte das jetzt gar nicht bremsen. Okay. Aber jetzt habe ich die Stimmung auch so runtergezogen, jetzt ja, kann ich auch zur Frage 2.
Ich weine so ein bisschen.
Ja, das schneiden wir alles raus, das Weinen. Aber wir machen einfach weiter, ja.
Nee, aber es ist sehr angenehm, weil mir geht es manchmal auch so. Da legt mir ein Kunde ein Konzept vor und sage ich, oh, das erinnert mich an Mr. Robot. Kennst du doch Mr. Robot? Und dann gucke ich immer in so etwas verständnislose Gesichter. Und dann tue ich auf Wikipedia schnell googeln irgendwie und dann schicke ich dann einen Screenshot und dann, aha, okay. Ja, es ist halt auch für mich eine prägende Phase gewesen. Also muss ich so auch sagen.
Ich finde übrigens die Formulierung, das muss ich dann auf Wikipedia googeln, auch sehr schön.
Ja, es tut mir leid. Ich habe noch keinen so einen eigenen so Dialogschreiber wie du.
Ich bin jetzt dein Lektor in diesem Podcast, ist ganz klar. Also das ist eine Berufskrankheit, wenn irgendwie sowas kommt. Meine eigenen sprachlichen Fehler werden einfach übergangen, das merkt keiner. Aber
du
eure
hast
kann
ja
ich
auch keine.
Nee, nee, je mehr man auch nach vorne geht, desto weniger fallen, also ne, je mehr man die anderen frontet, desto weniger fallen die eigenen Fehler ja auch auf. Ist ja auch meine Herangehensweise an alles. Genau. Einfach die anderen direkt in die Defensive pushen und dann kann man sich selber total präsentieren.
Ihr könnt ja dann auch meinen hessischen Dialekt ein bisschen digital glatt bügeln, schätze ich mal.
Wir verstärken den.
Ach, du bist auch noch ein Hesse. Ey, dann können wir ja auch ein bisschen hessisch babbeln. Da brauche ich ja gar nicht hier so hochdeutsch rumzulabern.
Hey, nein, Gott, wir haben mindestens auch zwei Hörer außerhalb von Hessen. Also.
Einfach mal so Frankfurt, Hanau, so die Richtung.
Ah ja, okay. Ich bin alter Vogelsberger, also sagt ihr vielleicht auch noch was.
Na klar, kenne ich.
Wenn du von Hanau nach Büdingen fährst und dann noch weiter in die Pampa, da sitze ich gerade. Ja.
Okay, also am Arsch der Welt vorbei und dann noch zwei Kreuzungen weiter.
Ich sehe, genau. Hier bahnt sich eine Liebesgeschichte an. Ich glaube, wir werden noch viele Gemeinsamkeiten
entdecken. Könntest du ja so ein bisschen Romantik-Sound einspielen vielleicht dann für den Podcast.
Oh ja, ich schicke dir dann die Rechnung. Nach dem Fall
so, darf ich jetzt auch mal was fragen?
Nein.
So, ich mach's trotzdem. Mein lieber Falco, jetzt bist du ja ziemlich viel Consulting-mäßig unterwegs. Wie sieht denn das Ganze so in der Praxis aus? Also rufen die dir mal an, du hast zu Hause ein rotes Telefon stehen und das klingelt dann heißt es, oh Falco, wir haben nur noch 2 Monate bis zur Abgabe, wir brauchen dich jetzt. Und dann hüpfst du in deine Kabine, reißt dein T-Shirt raus und fliegst als Super Falco direkt da bei den Entwicklern rein? Oder wie sieht es denn realistisch aus? Also das Bild würde mir gefallen. Gibt es da noch eine andere, wie es tatsächlich aussieht, eine Story dazu? Oder?
Das Szenario und das Bild ist durchaus realistisch, aber es bezieht sich meistens auf die Masse des Textes, sage ich mal. Okay. Egal welches Spielgenre es ist, nach meiner Erfahrung beim Entwickler und auch beim Publisher wird sich um die Ingame-Texte kaum gekümmert. Also es geht Grafik-Polishing, der Sound muss stimmen. Aber wenn irgendwo Tippfehler stehen oder überhaupt noch ein Dialog nur ein Platzhalter, ein Dummy-Dialog ist, da heißt es, naja gut, das ist ja nur Text, das können wir ganz am Schluss schnell schreiben. Und dann irgendwann wird irgendwem bewusst, dass vielleicht auch noch ein Loka-Kit gemacht werden muss, das auch noch rechtzeitig in die zum Publisher und zu irgendwelchen ausländischen Firmen gegeben werden muss. Und dass vielleicht auch das Marketing sowas braucht, dass eine Version da ist, die du einem Journalisten zeigen kannst, wo eben richtige Dialoge drinstehen und wo nicht irgendwelche Tippfehler noch drin sind, macht ja auch schlechte Presse. Und kommt dann schon öfter vor, dass ich angerufen werde, okay, wir haben gerade gemerkt, wir haben nur noch 2 Wochen Zeit, dann müssen wir eine Version haben, die an die Presse geht oder so. Wir haben jetzt aber festgestellt, irgendwie es fehlen noch Texte oder die wir haben, sind nicht gut oder sind noch voller Fehler. Und wenn es dann zeitlich passt, klar, dann stürze ich mich da drauf. Also entweder werden Lücken gefüllt oder Fehler rausgemacht, je nachdem. Mir persönlich lieber ist es natürlich, wenn ich schon frühzeitig dabei bin. Sei es jetzt beim Design von der Story oder schlicht beim Ausarbeiten der Dialoge. Also das ist ja einerseits eine kreative Tätigkeit, eben wirklich Dramaturgie, Story-Design und so weiter.
Sorry, wenn ich kurz danach hake, aber ist dann zu so einem Zeitpunkt, sagen wir mal 2 oder 3 oder 5 Wochen vor Abgabe, ist denn da noch überhaupt was an Dramaturgie zu holen?
Nee, an Dramaturgie nicht mehr. Dann geht es meistens nur noch um, wir brauchen jetzt alle Texte. Inhaltlich, vom Game Design steht alles. Wir müssen jetzt nur noch alles rund machen, sprachlich wie grammatikalisch. Aber Dramaturgie, klar, das ist dann festgenagelt. Weil das ist ja der große Unterschied bei der Spieleentwicklung gegenüber, sagen wir mal, Film. Wenn du irgendwas änderst an der Dramaturgie, und sei es nur sowas wie, ich lasse jetzt eine neue Figur auftauchen. Das geht nicht. Da ist kein Budget dafür da. Wir müssten die Figur komplett neu designen, wir müssten das 3D-Modell machen lassen und wir brauchen am Ende noch einen neuen Sprecher dafür.
Okay. Du sagtest, das ist ja nur Text, mit Anführungsstrichen. Falco, hast du das Gefühl, dass der Part Story in so einem storylastigen Game, also jetzt nicht irgendwie Tetris oder so, dass der quasi ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil oftmals in der Presse, finde ich, hört man halt oft so Grafik, 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 Grafik und was weiß ich und ganz am Ende klein irgendwo, ah ja, und da hat auch irgendwer irgendwas geschrieben.
Ja, das Problem ist eben, Spiele sind kein erzählendes Medium eigentlich von Natur aus. Trotzdem die große Faszination, warum spielen wir irgendein Spiel, egal welches Spielgenre das ist, weil wir vielleicht eine fremde Welt erleben wollen. Und die Story wird auch immer wieder im Marketing in den Vordergrund gedrängt. Also bleiben wir bei den nostalgischen Sachen. Also so ein Weltraumballerspiel wurde immer in schon 80ern und auch in 90ern mit tollen Anzeigen beworben, wo du Szenen sahst, die aus dem Star Wars Film stammen könnten. So sah natürlich nie das Spiel aus. Aber mit einem farbenprächtigen Planeten im Hintergrund und so weiter, da wurde wirklich eine Welt aufgemacht, die aber nie designt wurde in dem Sinn. Und heute ist es durchaus ähnlich. Alle sagen, wir wollen eine tolle Welt, in die alle eintauchen, aber weil man eben mit der Erstellung der Assets, also speziell der Grafik, so heftigst beschäftigt ist und was auch so fürchterlich viel kostet, wird in die Story halt wenig Energie gesteckt. Oder jemand ist sozusagen bei einem Entwickler und ist für die Story zuständig, das ist dann meistens auch der Game Designer, aber es ist nicht gesagt, dass der Game Designer auch gleichzeitig ein guter Storyteller ist. Umgekehrt das Gleiche. Du kannst keinen Storyteller einfach in ein Spieleprojekt stecken und dann denken, das Spiel wird toll. Das passt am Ende auch vorne und hinten nicht zusammen. Ich bewundere da eine Firma wie Valve beispielsweise. Also wenn du die beiden Half-Life-Teile siehst, da merkst du, die Story, also das, was erzählt wird, wie die Figuren agieren, die gesamte Spielwelt und das Game Design, das ist alles aus einem Guss. Du spielst das von A bis Z und du bist in dieser Welt drin. Du lernst genau dann die richtigen Game-Design-Sachen, wenn du sie brauchst. Und die Story funktioniert, die Figuren agieren, das ist alles absolut glaubhaft. Aber das ist ein Produktionsniveau, wo man ehrlich sagen muss, da sind wir in Deutschland noch ein ganzes Stück davon entfernt. Und zwar nicht nur qualitativ, was die Grafik angeht, sondern eben auch von dieser ganzen Gameplay- und Story-Mechanik, die da wirklich perfekt umgesetzt wird.
Okay. Falco, bist du der Meinung, jetzt, wo zum Beispiel die ganze Grafikabteilung immer mehr an so einen Punkt kommt, wo man nicht mehr so richtig sieht, dass noch viel rausgeholt werden kann, auch jetzt, wo zum Beispiel die aktuelle Generation von Konsolen jetzt erst mit einer Weile so den Fortschritt bremsen wird, was die Grafik angeht, also den nennenswerten, krassen Fortschritt sozusagen, bist du der Meinung, dass dann vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, Fokus und Geld in Richtung, was können wir eigentlich auf der Story-Seite noch rausholen, fließen wird?
Also die Vermutung gab es eigentlich schon immer, wenn die aktuelle Konsolengeneration so ein gewisses Plateau erreicht hatte. Aber ich beobachte das überhaupt nicht. Es gab schon immer storylastige Spiele, die wird es immer geben. Manche davon verkaufen sich gut, manche weniger. Das Adventure ist eigentlich schon seit 10 Jahren komplett totgesagt. Dann kommt mal wieder irgendeins, das ein Erfolg wird. Dann heißt es wieder, das Adventure ist zurück und ein Jahr später ist es wieder tot. Mhm. Es gibt, glaube ich, für sowas einen Markt, aber das hängt weniger von den Konsolenzyklen ab. Das scheinen mir andere Faktoren zu sein. Wollen die Leute mal wieder ein bisschen was Intensiveres spielen oder nicht? Im Moment scheint mir durch die Wii eher das Gegenteil der Fall zu sein. Die Wii mit diesem riesen Überraschungserfolg inzwischen, glaube ich, weiß nicht, 50 Millionen verkauft und die Spiele werden im Gegenteil viel weniger komplex, sondern immer einfacher, immer weiter Richtung Casual, Richtung Party-Game oder eben so Wii Fit und Konsorten, was du immer mal so nebenbei spielen kannst, wo du kaum Zeit investieren musst. Und die Konsole ist dann letzten Endes eher so eine Art Lifestyle-Objekt. Die Tendenz sehe ich eher. Wenn jetzt auch Sony diesen Motion-Controller rausbringt nächstes Jahr, kann das noch schlimmer werden. Mit dem Microsoft Project Natal könnte es genauso werden. Nee, Natal nennen sie es, glaube ich, sogar.
Natal, Nathaniel.
Ach, findest du das Projekt Natal nicht so gut, oder?
Ich finde das spannend, aber nur von der technischen Seite. Ich habe mir damals auch sofort, als es rauskam, von Sony iToy geholt, einfach um zu sehen, wie funktioniert das Ganze. Aber man spielt das letzten Endes auch wirklich nur auf Partys und sonst nie freiwillig, sage ich mal. Und man sieht auch nicht, wo da für Adventures oder für storylastige Spiele irgendein Vorteil sein soll. Bei
Natal. Max, schreibst du das mit?
Ich schweige und komme dann mit Argumenten, wenn es soweit ist.
Lex verarscht mich immer, dass ich genau das Gleiche sage, was du gerade sagst.
Ja, aber ihr könnt doch auch nicht hingehen und ein Eitoy mit Nathal irgendwie gleichziehen. Aber wir sprechen uns dann nochmal, wenn es draußen ist.
Okay. Nee, ich warte ja auch sehr gespannt ab. Ich war auch schon bei der Wii extrem gespannt. Mein erster Gedanke damals war, das ist perfekt für Ego-Shooter. Und was ist seitdem gekommen? Red Steel, das ich bis heute noch nicht durchgespielt habe, das ich ganz fürchterlich finde. Teil 2 soll ja alles viel besser machen, wie immer. Aber da hast du diese tolle Eingabenmethode und es kommt einfach nichts. Und das ist einfach ärgerlich.
The Conduit, oder wie das heißt, Conduit, keine Ahnung, das Conduit, das soll ja wohl jetzt endlich es perfektioniert haben.
Ich hab's nicht.
Aber
hat's nicht.
Hat's war nicht. Auch nur so ein Range-Shooter, ne?
Ja, nee, es hat's nicht. Ich hab's selber nicht gespielt, ich habe ja keine Wii. Aber ich habe das Zero Punctuation Review gesehen und der Kritikpunkt ist der, du benutzt die Wiimote, um dich zu drehen, aber sobald du sie über deinen Fernseherrand quasi hinaus bewegst, wird es nicht erkannt. Das heißt, du musst die Drehung in einem gewissen Radius ausführen, sonst wird sie quasi nicht erkannt. Und das ist natürlich echt limitierend. Das ist ja bei Projekt Natal natürlich dann kein Problem, ich weiß. Ich finde es ja auch vom Prinzip her ultra interessant, aber ich habe genau eine ähnliche Angst, sagen wir mal. Ich habe die ähnliche Angst, dass die Leute das vorschieben als Marketing-Vehikel und sagen, hey, ich muss ja gar nicht so viel cooles Zeug machen. Ich habe ja dieses tolle Feature, Projekt Natal. Das ist ja total toll. Das heißt, ich muss mir gar nicht so extrem viel Mühe geben, irgendwie noch andere tolle Sachen reinzustopfen. So wie halt die Wii auch mit sehr, sehr einfacher Grafik, muss ja sein, wegen der Hardware, oder manchmal auch sehr einfachen Konzepten daherkommt, weil das Eingabemedium ist ja schon so innovativ. Ich muss ja keine innovative Story haben oder eine innovative Welt oder überhaupt irgendwas.
Da bin ich mit dir. Da glaube ich auch, dass es viele davon geben wird, aber es gibt auch wenn es wenige sind.
Jetzt klingt mein Handy. Wer diesen Klingelton erkennt,
Schickt uns bitte.
Hallo.
Pass auf, jetzt kommen geheime Business-Gespräche.
Ja.
Was? Ich soll alles kürzen?
Ja. Eine Sekunde, bin gleich zurück.
Alles klar. Ja. Komm, wir drehen mal die Aufnahmepegel hoch.
ja, okay.
Was?
20.000, kaufen.
Eine geheime Fortsetzung? Ja, da mache ich natürlich mit.
Ja, aber nochmal jetzt dann ganz kurz.
Was? Duke Nukem Forever?
Ja. Ja, klar, bin ich dabei.
Consulting, ja, gern.
Ja, es wird sicherlich viele Schrottspiele geben, aber es wird auch sicherlich viele gute Studios geben, die das irgendwann aufnehmen und daraus was Gutes machen. Und ich sag auch mal, Nathal lohnt sich ab dem Moment, wo das Verhältnis gute Spiele zu schlechte Spiele 1 zu 10 liegt. Und,
hey. Ja, ich weiß halt nicht. Du weißt, wie es heutzutage aussieht. Projekt Natal funktioniert ja dann wahrscheinlich wieder nur bei den Leuten, die es haben und nicht bei allen Konsolen. Heutzutage können die Leute eigentlich nur richtig Geld machen, wenn sie AAA machen auf allen Plattformen gleichzeitig. Und die Leute, die dann sagen, wir stürzen uns auf dieses Gimmick, die werden wahrscheinlich den Gimmick-Charakter ziemlich weit nach vorne schieben und sagen, hey, wir haben das Gimmick, wir unterstützen Projekt Natal, das ist ganz, ganz toll. Wir müssen wahrscheinlich ewig testen, dass das funktioniert. Und die ganze Zeit und der ganze Aufwand gehen einfach weg davon, dass sie sich in einem herkömmlichen Environment überlegen müssen, wie mache ich ein interessantes Spiel, das Spaß macht.
Ja, aber auch da greift wieder mein Satz von vorher. Ich glaube, da wird es viele davon geben, viele Einfallslose, die das einfach nur nutzen. Es wird aber auch viele schlaue und crazy Game Designers geben, wie ich einer bin zum Beispiel, die da was Gescheites rausholen. Bin ich mir sehr sicher. Ich sag nur mal, wenn Epic, also die Firma Epic, sich da dran setzt, die werden das nicht irgendwie einfach nur vorschieben, sondern die werden, sagen wir mal, einen Shooter draus machen, der sich richtig gewaschen hat. Und zwar, wo du vor und hinter deiner Couch hin und her hüpfen wirst. Auch du faules Schwein. Wir machen nochmal, wenn es soweit ist, einen epischen und umfangreichen Nathal-Podcast.
Ich hoffe es ja auch.
Alter. Wo ich als glorreicher Sieger herausgehen werde. Da ist er wieder.
Ja, tut mir leid. Ich habe es vergessen, auf stumm zu stellen. Normalerweise ruft mich auch kein Mensch an, aber naja.
Tu doch nicht so. Du ultra-busy-Typ, du.
Das war meine Frau.
Ach so, schade. Jetzt hast du uns ein bisschen desillusioniert. Wir haben gedacht, du telefonierst so im Hintergrund und dann so, was, die geheime Fortsetzung von, was, ja, selbstverständlich, sehr gern mache ich damit.
Steven, how goes it?
Ja, genau.
Yeah, the script for Indie 5, yeah, I'm almost ready. Habt ihr den Klingelton erkannt?
Nee, du, ich höre nur Fetzen.
Das war die Titelmelodie von Kommando 1986.
Geil. You rule, you rule.
James Horner, oder?
Nein, nicht der Film, das Spiel.
Ach, das Spiel, ja, selbstverständlich. Okay.
Geil, habe ich episch gezockt übrigens.
Ja, klar.
Konnte Bekannter von mir durchspielen, ohne einen Schuss abzugeben.
Wow.
Der Witz ist
das
nämlich,
geht?
Du läufst einfach nach oben immer weiter und am Levelende ist ein Tor, das geht auf, da kommen Gegner raus. Die laufen über den Bildschirm und ballern. Wenn du immer aus, die laufen dann aus dem Bildschirm raus. Wenn alle wechseln, ist das Level fertig. Und
geil.
Wenn du nicht getroffen wirst, fertig.
Ja. Großartig.
Es gibt wirklich Leute, die haben viel zu viel Zeit, merke ich gerade wieder.
Ja.
Ich bin immer so neidisch.
Ja, ich hätte dann jetzt auch noch Fragen. Also wir sind noch nicht mal, also wir sind knapp bei der Hälfte so halt.
Ja, wir müssen jetzt ein bisschen hier Gas geben jetzt hier.
Ja.
Wir
ja.
sprechen jetzt ohne so Füllwörter.
Also nur noch, nur noch klare Ansagen.
Nur noch mit Verben.
Ja.
Ja, pass mal auf, ich hole mal gleich eine Frage nach, die wir vorhin geschickt übersprungen haben. So clever und intuitiv, wie wir sind. Neben diesem ganzen Consulting-Kram, hast du eigentlich auch mal die Chance gehabt, irgendwie ganz am Anfang irgendwie vielleicht sogar sozusagen die Idee auf den Tisch zu packen, die dann verwirklicht wurde? Oder wenn das noch nicht vielleicht der Fall war, hast du das vor oder wäre das mal so ein Traum, dass das mal klappt, so dass du sagst, hey, hier ist meine Idee, lass uns das machen?
Also ich hatte am Anfang mich selbst als Game Designer auch mitverkauft und nicht nur als reiner Autor. Aber ich habe dann mir selbst gesagt, nein, das ist nicht meine Schiene, das ist nicht mein Fachgebiet, das sollen andere machen. Ich bin reiner Story-Autor, reiner Textarbeiter. Also mein Verkaufsargument ist, ich mache alles, was mit Text in Spielen zu tun hat, egal wo oder wie der Text auftaucht. Meine eigenen Ideen konnte ich ein bisschen als Angestellter noch verwirklichen. Da war ich in Frankfurt bei der Firma Neon angestellt, zu einem Zeitpunkt, als die überwiegend Gameboy-Color-Spiele gemacht haben. Meistens auch Lizenzgeschichten, also sowas wie Pumuckl oder Happy Hippos. Und da gab es dann wenig Vorgaben. Da konnte man dann wirklich auch im Team das Ganze entwickeln vom Grund auf. Und es war auch wirklich ein kleines Team, aber da war ich nicht irgendwie federführend oder so. Im Gegenteil, da konnte man nur seine Ideen ein bisschen besser einbringen als jetzt bei größeren Produkten. Ich plane gar nicht, ich hätte gar keine Ahnung, was meine große Vision wäre von dem Spiel, das ich gerne machen würde. Letzten Endes wäre das auch klassische Entwicklungsarbeit. Aber mich jetzt auf gut Glück hinzusetzen und sagen wir mal ein tolles, geniales Adventure zu entwerfen, mit vielleicht Storyablauf, mit ein paar Dialogen, mit Charakteren, das wird ja keiner für mich entwickeln. Die Entwicklerfirmen haben eigene Leute und meistens auch gute Leute, die das können, die mich dann dazu holen ins Boot. Aber niemand wartet auf mich als Autor, sag ich mal.
Bist du sicher? Pass mal auf. Was wäre denn, wenn du sagst, ich habe hier ein geniales Grundkonzept, ich bin hier der berühmte Falco, schaut mal, was ich alles gemacht habe, ich habe Eier aus Gold. Hier ist mein Konzept, schaut mit so wundervoller Concept Art und dann rennst du bei der Gamescom rum und suchst dir halt einen, der sagt, ja, das ist geil, das machen wir. Und dann nimmst du dir halt irgendwie eine Designfirma, einen Developer quasi, der dann für dich als federführender Omnigott sozusagen die Grundidee umsetzt und du machst halt dann nur deinen Part. Du schreibst halt dann die ganzen Texte, Dialoge und so, die Grundstory ist von dir und bla bla bla. So quasi Falco Löfflers.
Tom Clancy's Falco Löfflers, genau, ja.
Ist gut. Falco Löfflers Eier aus Gold.
Ist auch übrigens ein toller Titel, Eier aus Gold. Also der Daniel Hut ab dafür, Eier aus Gold.
Ja, ich würde jetzt spontan gerne so die passende James-Bond-Hymne dazu anstimmen.
Eier aus Gold!
Ja. Das wird mir gefallen.
Nein, aber ernsthaft. So berühmt bin ich lange noch nicht, dass irgendwie mein Name das tolle Verkaufsargument für eine Entwicklung wäre, um Gottes Willen. Und wie gesagt, es sind meistens in Deutschland Entwicklerteams, die schon eigene Ideen umsetzen wollen und die wirklich nicht auf andere Leute warten. Und diese Ochsentour, dass ich dann selbst zu einem Publisher gehe, der wahrscheinlich sagt, okay, klingt toll, könnten wir machen, nur holen uns auch einen Investor ins Boot, der das Ganze bezahlt. Das ist ja im Moment auch das Problem. Niemand will groß investieren, sage ich mal. Lieber ein Sequel von irgendwas Bewährtem machen oder irgendein kleines Produkt. Ich hätte wenig Lust, jetzt mit irgendeinem eigenen Konzept groß auf Einkauf zu gehen. In der Zeit schreibe ich lieber den nächsten Roman, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Buchgeschäft in der Hinsicht ist schon zeitaufwendig genug und die Spielebranche ist für mich dann doch eher eine Dienstleistungsgewerbe, sage ich mal.
Okay.
Da würde ich auch gerne mal so in eigenem Interesse nachhaken. Also ganz schön, dass ich dich jetzt kennengelernt habe und auch lieb gewonnen habe. weil wir zum Beispiel bei uns in der Produktion immer wieder schreien, ach, das ist ein Storyteller, das wäre ja echt fein. Also vielleicht kommen wir da doch mal irgendwie zusammen, ja, weil ich bisher auch immer irgendwie meine Freundin, die jetzt auch selber ein Buch am Schreiben ist, seit jetzt längerer Zeit schon, die versuche ich immer so ein bisschen, hey, willst du nicht hier und kannst du nicht da und hast du nicht da irgendwelche Ideen? Und da war jetzt meine Frage an dich, wie wäre denn da der Ansatz ein anderer? Hey, ich schreibe jetzt einen Roman oder hey, ich schreibe jetzt eine Geschichte für ein Spiel.
Ganz einfach, bei einem klassischen Roman kann ich rumspinnen, wie ich will. Es gibt keine Budgetbegrenzung. Ich kann mit den Charakteren machen, was ich will. Ich kann mir die verrücktesten Locations ausdenken, ohne dass jemand aufschreit, dass nur Budget für X Levels da wäre oder so. Und vor allem bei dem Roman bin ich ganz allein für alles zuständig. Ich entwerfe die Story, die Charaktere, das ist mein Stil, egal wie gut oder schlecht er ist. Mhm. Und ich habe die volle Kontrolle. Klar, ich arbeite dann irgendwann mit einem Lektor, um das Buch zu finalisieren. Mhm. Aber mit einem Verlag, der auch noch Feedback gibt und das Ganze marketingtechnisch vermarktet. Aber du hast effektiv nur mit einer Handvoll Leute zu tun, mit beliebig vielen Testlesern vielleicht noch. Aber bei der Spieleentwicklung ist das ein ganz anderes Kaliber schlicht. Du musst dir bei der Spieleentwicklung auch erstmal klar machen, was ist eigentlich das Spiel, unabhängig von der Story, was macht da dann Spaß? Und es gibt zu viele Spiele, wo du eben so diesen Ablauf hast, okay, wir spielen was, dann kommt eine Cutscene, dann spielen wir wieder, dann kommt die nächste Cutscene und so weiter. Und ich selbst bin jemand, der dann von diesen Cutscenes genervt ist, früher oder später.
Ja. Hast du das gehört? Das fand mir total amüsant. Der David Cage, der Macher von Fahrenheit, der hatte ja bei der GDC gesagt, dass Spiele da so sind wie Pornos. Erst kommt ein bisschen Handlung, die keiner haben will, dann kommt Action und dann kommt Cut und dann kommt wieder etwas Handlung. So der Klempner kommt und, oh, meine Waschmaschine ist kaputt. Ja, beugen Sie sich mal vor und so. Fand ich sehr schön den Vergleich.
Ja, guter Vergleich, ja.
Ich habe den Vortrag nicht gesehen, aber ich habe auch die Berichterstattung verfolgt und ich mag sein Spiel Fahrenheit sehr. Ja. Da war so der Hauptkritikpunkt, das ist als Spiel schlecht, weil es ja nur aus solchen Quicktime-Events besteht, dass du sensormäßig den Analogstick in die richtige Richtung zum richtigen Zeitpunkt bewegst. Das war mir persönlich egal. Das hätte von mir aus auch noch weniger Gameplay haben können. Ich hätte es trotzdem gern gespielt. Okay, das Ende, zugegeben, war ein bisschen wild. Aber ich bin in Köln auf die Gamescom und eigentlich wollte ich nur Heavy Rain mir mal angucken. Mhm. Weil das ist so für mich doch die Richtung, die mich interessiert. Ja, mehr Inhalt, mehr Charaktere, mehr Emotionen. Und wenn ein bisschen Gameplay dabei ist, gern. Aber wenn ich nur Gameplay haben will, spiele ich andere Spiele, sagen wir es mal so. Mhm.
Ja, ich finde halt gerade, ich finde, das ist ein unglaublich spannender Bereich, der theoretisch, finde ich, extrem viel Potenzial hat, weil alle Leute konsumieren ja gerne mal so nicht interaktive Fiktion, so wie ein Kinofilm oder so. Ich finde halt, die Brücke ist immer noch riesengroß und ich finde, es gibt noch so viele Sachen, die man da noch nicht ausprobiert hat, wie man jetzt Handlung und eine Story verknüpft. Und das ist eben auch ein bisschen das, was ich vorhin meinte mit der Frage, dass die Leute immer so versuchen, drauf zu springen, dass irgendwie die Grafik noch ein bisschen geiler aussieht. Aber dann so Leute wie jetzt hier, also so Spiele wie Heavy Rain oder auch Alan Wake, sozusagen dann so richtig rausstechen im Sinne von, hey, guck mal, da hat sich mal jemand Gedanken gemacht und versucht mal irgendwie so ein bisschen erwachsener zu werden und so. Das finde ich halt tierisch spannend und ich finde, da passiert meist so wenig.
Ja, ich, warum ich da jetzt nochmal nachgehakt habe oder gefragt habe, wegen Story für ein Game schreiben. Es ist ja auch immer so, du bist ja bei einem Game und es ist ja auch in der Regel so, dass eigentlich erstmal eine Gameplay-Mechanik da ist. Korrigiere mich bitte, wenn es nicht so ist, aber es ist erstmal eine Gameplay-Mechanik da und dann wird auf das Ganze eine Story gesetzt. Weil es ist ja auch so, du kannst ja, wenn du, wie du schon sagst, bei einem Buch einfach abfährst und einfach schreibst und hin und her, das würde ja quasi im Endeffekt für die Umsetzung des Spiels bedeuten, okay, der müsste auch alles können. Also der müsste weißt du, was ich meine? Also der ist nicht nur beschränkt auf Öffnen, Ducken, Springen, Rennen, sondern der muss ja alles machen können. Also der muss klettern, einen Bogen spannen können, den Bogen neu beziehen können, ein Feuer anzünden können und so weiter. Also deswegen hätte mich das jetzt mal so interessiert. Wie man tatsächlich, aber das geht doch gar nicht. Man kann doch, also
natürlich.
Nee, man kann doch nicht hinkommen, hey, ich habe eine gute Story, mach daraus ein Spiel. Das
Warum
geht doch
nicht.
Eigentlich. Selbstverständlich. Naja, eben, weil das doch so ist, dass eigentlich erst das Gameplay da ist und dann kommt die Story.
Es gibt immer diese zwei verschiedenen Arten von Spielen. Selbstverständlich. Es gibt ein Spiel wie jetzt Bubble Bobble, was zum Beispiel ein klasse aktueller Titel auf Xbox Live ist, was ich mir gleich kaufen werde. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die versuchen, was zu erzählen. Und ich finde zum Beispiel die Game-Mechanik von einem Buch zu lesen und auch die Grafik von einem Buch extrem verbesserungswürdig. Zum Beispiel blättere um auf nächste Seite, ist von der Mechanik her sehr einfach gehalten, ist mit einem Button zu bedienen quasi. Und auch die Grafik von so schwarz auf recyceltem Papier, sehr überschaubar von der Grafik. Trotzdem macht der Verkauf von Büchern in Deutschland 40% von allen Entertainment-Ausgaben aus unserem Geldbeutel aus. Mhm. Komisch, oder? Und auch deine Interaktion mechanisch in einem Kino, sehr überschaubar. Ui, greife nach Popcorn. Oder auch nicht. Ja, was ist?
Elton Hallo sagen.
Ja, dann sag mal Hallo.
Hallo.
Hallo sagen. Hallo.
Hallo, Nix.
Hallo. Dann will ich jetzt aber auch meinen eigenen Unterbrecher haben.
Ja, dann kauf dir einen.
Darf ich?
Nein, halt, meine Headsets bleiben bei mir.
Ja, so sind wir. Hör dir mal die anderen Podcasts an.
Soll ich auch noch meine Kinder holen oder... Machen wir gleich mal die Zielgruppe, binden wir gleich direkt mit ein.
Wundervoll. Gut, ich habe noch eine Frage. Und zwar, da geht es so ein bisschen auch jetzt aktuell für mich wieder ein Thema. Lokalisierung von Spielen von Englisch auf Deutsch. Ich habe ja bei dir so gelesen auf der Seite, das machst du. Ja, wahrscheinlich eher handbuchtechnisch. Ich wollte mich jetzt mal ein bisschen auskotzen über... Ich habe mich sehr drauf gefreut. Ich habe es auch sofort hier am ersten Tag, am 22., also wann war das? Gestern, vorgestern? Ich weiß es nicht mehr. War ich sofort im Laden und habe mir Halo 3 ODST geholt. Ja, so. Ja. Und jetzt habe ich echt gemerkt, hey, die Jungs haben zumindest grafisch, nicht grafisch, also was die Zwischensequenzen angeht, was die Schnitte angeht, was an sich die Story angeht, haben sie einen draufgelegt. Aber die Lokalisierung ins Deutsche ist sowas von unterirdisch, dass es ist wieder dasselbe Team, das die anderen Halos auch synchronisiert hat. Da war es ja schon schlecht, aber jetzt sind sie wirklich auf ihrem Höhepunkt angekommen. Also das ist nicht mehr spielbar tatsächlich. Also ich überlege jetzt, ob ich mir das Game nochmal kaufe, mir im Ausland kaufe, weil auf der deutschen Version natürlich auch nur die deutsche Version drauf ist. Und weiß ich, jetzt würde ich mal von dir so wissen wollen, warum? Ich meine, du hast da sicherlich nicht die allwissende Komplettlösung dafür, aber warum wird denn da immer noch so wenig Wert drauf gelegt?
Also was bei Halo ODST im Speziellen los war, kann ich nicht beurteilen. Das Spiel kenne ich nicht. Aber das klassische Problem, wenn eine Loka nicht gut wird, ist klassisch entweder zu wenig Geld oder zu wenig Zeit, was ja das Gleiche bedeutet unterm Strich. Mhm. Entweder sind Sprecher zu teuer, dann nimmt man eben günstigere Sprecher, oder man hat extrem wenig Zeit. Das heißt, es muss alles beim ersten, spätestens zweiten Take eingesprochen werden, weil jeder Studiotag ja auch bares Geld kostet.
Ja.
Und meistens, selbst wenn man dann eine nicht ganz so dolle Loka hat, nimmt man sich trotzdem, weil man ansonsten ja nochmal bei Null anfangen müsste und alles nochmal von vorne machen. Ich darf da jetzt natürlich keine großen Interna erzählen, aber vor über 10 Jahren habe ich es mal erlebt, dass ein Spiel mit, das in, sagen wir mal, an der Westküste von Amerika spielt, mit deutschen Dialekten lokalisiert wurde. Also, dass dann der Texaner mit bayerischem Dialekt spricht und der Seemann in San Francisco mit Ostfriesisch. Das sind so Fälle, wo irgendwer entschieden hat, das so zu machen und niemand rechtzeitig eingeschritten ist. Und das Ding ist dann so trotzdem erschienen. Einfach weil, es wurde ja schon alles eingesprochen. Also man kann ja nochmal das Geld, dann wird eine Rechnung aufgemacht. Lohnt sich's bei den Verkaufserwartungen nochmal die Loka neu zu machen oder bringen wir es einfach raus? Mhm. Bei Halo würde ich auch erwarten, dass da natürlich Top-Qualität in Kinoformat abgeliefert wird. Ich, aber wie gesagt, in dem Fall kann ich es nicht beurteilen. Ich kann nur immer wieder schwärmen. Ich war bei der Loka von Kingdom Hearts 2 beteiligt.
Ja.
Habe
ich gespielt.
Das spielt ja in allen möglichen Disney-Welten. Ja. Das wurde in Berlin in dem Tonstudio vertont, das auch die Kinofilme vertont. Und es wurden auch fast alle Original-Kinosprecher geholt. Also echt prominente Namen auch. Und das war wirklich beeindruckend. Also das war ein Aufwand. Da war wochenlang Zeit, da war es wirklich Zeit genug, um beste Qualität abzuliefern. Mm-hmm. Aber es war von Anfang an die Ansage da. Ja. Das ist unser Top-Produkt, das soll verdammt geil werden.
Ja, ich denke mir da, also danke erstmal für die Antwort. Ich denke mir halt aber jetzt einfach nur so, bevor man es halt so verkackt, dann lässt du doch einfach und sparst dir das Geld auch noch zusätzlich, dann lässt du doch einfach die englische Original und machst halt meinetwegen einfach nur Untertitel. Weißt du, was ich meine? Also so, das ist so, dann kannst du es dir doch auch sparen, weil das hat doch irgendwann jemand mal, es ist jetzt auch der, was weiß ich, wie viele Teile von Halo, von einem und demselben beschissenen Studio. Und dann lasse ich es doch einfach mit der Synchro, wenn die eh so grottig ist, und setze einfach deutsche Untertitel drunter und spare mir die Kohle, wenn ich doch eh sparen muss.
Ja, bei so einem Megatitel fallen dann Verkäufe weg, weil es wird genügend Leute geben, die sagen, ach, das ist auch Englisch mit Untertiteln Deutsch und das mag ich nicht. Nee, das will ich da nicht spielen. Das kann auch sein. Aber ja, das ist natürlich, es kann halt passieren, so blöd es klingt, aber...
Ach, ich hoffe, dass da mal eine Wende kommt.
Es ist ja auch so, du hast ja auch die Leute in Ostdeutschland, die vor vielen Jahren damals, also jetzt etwas älter vielleicht schon sind, aber die damals noch Russisch an der Schule gelernt haben statt Englisch. Und man glaubt nicht, wie oft man mit den Kollegen quasi in Kontakt kommt. Also man denkt, wenn man selber ganz viel Englisch macht, wie jetzt der Falco zum Beispiel oder wie wir vielleicht auch, dann denkt man immer nicht, dass das ein Thema ist. Aber dann triffst du wieder irgendwo Leute, die halt wirklich... kein Wort auf Englisch verstehen.
Hm. Genauso könnte ich jetzt auch sagen, der neue Dan Brown ist ja auch schon auf Englisch im Handel. Ne? Denn in Bahnhofsbuchhandlungen steht das Ding kistenweise. Und trotzdem wird es natürlich noch eine Menge Leute geben, die den noch Deutsch lesen wollen. Also in einem Monat erst. Ja. Aber wer es jetzt schon lesen will und Englisch spricht, warum nicht?
Stimmt.
Ja, da bleibt uns nur das Hoffen.
Ja.
Ja, ich denke, wir sind jetzt auch mal hier bald am Ende, würde ich mal sagen. So als abschließende Frage, so ein bisschen in die Zukunft blickend, wäre es nicht mal irgendwie geil, wenn mal irgendwann jemand deine Romane umsetzen würde zum Computerspiel?
Ja, natürlich wäre das geil und ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich mir da nicht mal schon mal ein paar Notizen gemacht hätte, wie könnte man denn so ein Fantasy-Spiel machen, basierend auf meiner Welt, was wäre denn originell für ein Spiel an den Romanen? Aber wie gesagt, da muss ich erstmal einen Geldgeber finden oder so. Aber sag niemals nie. Mein Fokus wäre im Moment, die Romane vielleicht auch mal als E-Book rauszubringen. Gerade so Sachen wie das iPhone, die bieten auch vielleicht Möglichkeiten, so ein bisschen interaktive E-Books zu bringen. Aber es ist alles noch Zukunftsmusik.
Oh, natürlich, da bin ich mit dir, Falco, da bin ich mit dir.
Also. Natürlich hätte ich nichts dagegen, wenn irgendwann mal die Filmrechte kauft, einen dicken Film macht und dann auch ein Spiel dazu. Klar, habe ich nichts dagegen, aber... ich stehe erst am Anfang.
Wir sind ein junges, innovatives Entwicklerstudio und wie ich jetzt schon mal angemerkt habe, wir suchen nach Storyteller. Ja, vielleicht kommen wir ja doch noch ins Gespräch, früher oder später. Ja. Ich habe noch was. Und zwar, ich war ja bei dir auf der Seite gewesen, habe ein bisschen recherchiert, wie ich mich immer professionell vorbereite auf unsere Interviews und habe da gefunden bei dir auf deiner Privatseite so ein bisschen, wo du sagst, das oder das, ja oder nein, schwarz oder weiß, und ich fand das ganz cool, das hat einen netten Einblick, grob angerissen, deine Persönlichkeit gegeben. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich jetzt einfach nochmal so 5, 6 Fragen runterrattern, die du mir einfach ohne zu nachzudenken schnell einfach mir ein Entweder-Oder gibst.
Ja, das freue ich mich doch drauf. Nur zu.
Okay, sehr schön. Also, wir fangen an. Mein lieber Falco, Bier oder Whisky?
Bier.
Rollenspiele oder Adventure?
Adventure.
Eine Handvoll Möpse oder Riesenbrüste?
Eine Handvoll.
7 Stunden Spielzeit oder 40 Stunden Spielzeit?
7, ich habe Kinder.
Science Fiction oder Fantasy?
Science Fiction.
Deutsch, spielen in Deutsch spielen oder in Englisch?
Nur Englisch.
Online-Tests oder lieber Magazine, die du in der Hand haben kannst?
Beides inzwischen. Also früher Magazine, aber heute nur noch eins eigentlich. Also muss ich Magazine sagen, aus alter Verbundenheit.
Okay. Und dann hätten wir noch letzte Frage, Konsole oder PC?
Konsole.
Alles
Konsole,
klar.
Darf ich erweitern? Konsole und Macintosh.
Ah, und Macintosh natürlich. Okay, dann wäre die, ja, Konsole / Heim-PC, Heimcomputer, genau. Und gibt es denn irgendwas, wo du aktuell gerade dran sitzt noch? Oder kann man da überhaupt jetzt schon drüber sprechen?
Also aktuell sitze ich an einigen Sachen mal wieder. Es geht ja auf Weihnachten zu. Also Anfang nächsten Jahres kommt ein Polit-Thriller von mir raus. Der ist jetzt noch, der sollte eigentlich schon fertig sein, aber naja, hat sich so alles verzögert. Der heißt Eskalationsziel und ist so ein klassischer Polit-Thriller, so ein bisschen nachempfunden vielleicht der Serie 24. Mhm, also okay. Nah am Leben mit ein paar Folter-Szenen und schön, immer schön rein mit allem. Ich arbeite auch schon wieder an diversen Spielen, die zum Teil angekündigt sind, zum Teil nicht. Mhm. Ja, und das, damit bin ich eigentlich auch schon wieder ausgelastet.
Okay. Ja,
kann ich leider sonst keine Details nennen. Keine.
Du bleibst aber für die Zukunft auf jeden Fall erhalten.
Ja, ich muss ja davon leben, weil die...
Alles klar, okay.
Solange die Romane nicht so groß sich verkaufen, arbeite ich gern und immer wieder an Spielen. Also ist doch eine alte Liebe, damit ein bisschen was auch zu verdienen, ist schon ganz okay.
Sehr gut, Falco. So, dann möchte ich noch einmal kurz auf deine Website hinweisen, damit du auch schön gestalkt werden kannst. falcolöffler.de. Löffler mit OE.
Und Falco mit K, das wird auch gern verwechselt.
Ah, und Falco mit K, also falcolöffler.de. Schaut da mal rein, ist echt heißer Scheiß hier zu finden. Ja, Falco, ich danke dir.
Sehr, ich danke euch. Hat viel Spaß gemacht.
Ja, vielleicht hören wir uns ja doch mal das ein oder andere Mal. Ja, sehr schön. Falco, es hat mich sehr gefreut.
Das war sehr schön.
Tschüss.
Jo, tschüss.